Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel, euer Gastgeber für den heutigen Morgen und ich habe zwei Gäste und zwar den Dominik, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und den Sebastian, guten Morgen.
Guten Abend.
Guten Abend. Ihr wart schon immer diese Leute, die dann unsere Illusion kaputt machen wollen. Ihr wart beide schon mal zu Gast, aber wir sind ja jetzt Season 2 und außerdem, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, habt ihr auch beide eine neue berufliche Berufung gefunden. Deswegen, Dominik, fang du doch mal an und sag mal ganz kurz was zu deiner Person.
Ach ja, also ich versuch's der Christine ein bisschen nachzumachen. Also wer hier öfter reinhört, der weiß, dass Christine eigentlich nur hier auftritt, wenn sie einen neuen Job hat. Und die Tradition versuche ich jetzt ein bisschen nachzumachen. Beim letzten Mal war ich noch armer, freier Redakteur und habe für dies und das geschrieben. Und in München und jetzt bin ich in Berlin und schreibe für Gamona auch wieder dies und das.
Aber immer noch arm.
ich wollte eigentlich was anderes sagen.
Aber armer Festangestellter.
Armer Festangestellter, aber vor allem fest. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied.
Okay. Und Sebastian, bei dir, jetzt kann ich mich auch erinnern, wir haben das letzte Mal weltexklusiv deine neue Position verraten. Aber ja. Du darfst natürlich dich auch gleiches Recht für alle nochmal kurz vorstellen.
Ja, ich bin Sebastian, 32 Jahre. Das haben wir vorhin auch schon geklärt, dass ich alt bin.
Versau das Abi nicht, ich sag's dir.
Ja, und das Studium sowieso nicht. Bin Videoredakteur bei 4Players und war mal vor bei so einem anderen kleinen Nischenmagazin ein paar Jahre.
Nischenklitsche.
Genau.
Die uns regelmäßig schlagen im Podcast iTunes Store, die Nischenklitsche. Also die müssen alle schlagen, weil die ja Platz 1 fest abonniert haben.
Also. Ja, das ist, wir müssen aber auch jeden Tag 1000 Mal das Ding downloaden und kaufen.
Ach so, funktioniert das. Ach so, okay. Aber gut, bevor jetzt da die Ex-Kollegen noch um Kopf und Kragen redest.
Die hören das doch eh nicht.
Wir wollen heute über The Amazing Spider-Man 2 reden, nicht den Kinofilm. Das wurde jetzt schon dreimal gefragt, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, ob wir nicht lieber über den Kinofilm reden wollen. Nein, wir reden tatsächlich über das Spiel. Und ich muss sagen, ja gut, Superheldenspiele haben ja immer, also vor der Batman-Arkham-Zeit hatten die ja immer so den Ruf weg, dass das irgendwie so Lizenzschrott ist. Und
nein, Deadpool war cool. Muss ich gleich reinwerfen.
Ja, aber das hat ja auch so ein bisschen die Gemüter gespalten.
Also. Deadpool war cool.
Ja, das ist halt einfach ein Held, der darf auch scheiße sein und dann ist das Spiel auch automatisch so jenseits aller Urteilsgrenzen.
Aber es hatte ja schon so einen Trash-Faktor und den muss man halt mögen. Also wenn man da gar nichts mit anfangen kann, dann kann man halt auch nicht...
Es gibt niemanden, der nichts mit Deadpool anfangen kann. Es gibt auch niemanden, der Deadpool nicht cool findet.
Okay, es gibt auch Leute, die Spider-Man nicht cool finden und das bin ich zum Beispiel.
Generell nicht oder...
Ich finde den einfach generell nicht so einen coolen Helden. Ich finde die Marvel-Helden alle nicht so cool irgendwie, muss ich sagen. Gefallen die DC-Leute einfach besser.
Was ist denn so, Superman, ey. Klar. Was ist denn da so, was dich da stört? Also kannst du es irgendwie festmachen an 1, 2, 3 Sachen?
Also wenn ich jetzt mal einfach die großen vergleiche und halt jetzt wirklich einfach mal Batman und Spider-Man gegenüberstelle, sowohl die Spiele als auch die ganzen Universen, dann finde ich halt, dieses Spider-Man ist immer so, ja, alles ganz poppig, buntig und auch irgendwie, ja, immer so auf witzig gemacht und da gefällt mir halt dieses dunkle Gotham City einfach besser. Mhm. Ich weiß, jetzt kommen wieder Leute und sagen, ja, aber wenn man irgendwie die Ausgabe, die Comichefte 1912 bis 1914, da war Spider-Man auch ganz düster und so. Gut, klar, gibt's immer solche Ausreißer und die Universen wurden ja auch 15 Mal geresettet und so, aber wenn ich jetzt einfach mal so das, was ich jetzt so modern verbinde mit den letzten Kinofilmen und auch den letzten Spielen, dann gefällt mir einfach Batman besser. Punkt.
Ja, das unterschreibe ich. Also ich bin da auch ganz bei dir. Und bevor ich dich jetzt wiederhole, nur nochmal, ich finde auch die dunkleren Seiten an Helden einfach viel interessanter und viel ansprechender. Und wenn Batman seine Eltern verliert, verfolge ich viel lieber seine Abenteuer als ein Spider-Man, der mir einfach immer einen pubertären Spruch drückt und irgendwie immer rumtanzt und ach, das interessiert mich alles nicht so.
Oh Gott, ey. Das ist, Spider-Man hat auch seine Eltern plus seinen Onkel verloren. Und das ist einfach seine Art, mit seinem inneren Schmerz umzugehen. Also ich persönlich, ich will mich jetzt auf gar keine Seite zwischen DC und Marvel stellen. Deadpool ist sowieso der coolste. Da lasse ich auch nichts ran, das Deadpool-Universum ist das Beste. Beide haben coole Charaktere, wie finde ich Spider-Man, aber auch so Gegner, Carnage, Venom, sind ganz geil. Beide haben aber auch tatsächlich scheiß Charaktere. Bei DC sage ich nur Superman und Aquaman. Bei Marvel sage ich Captain America. So, das finde ich, kann man nicht so vergleichen. Klar, Spider-Man ist lustig, flockiger. Er ist aber auch vom Typen anderer. Also Peter Parker ist nun mal ein junger Nerd. Und Bruce Wayne ist einfach ein alter, reicher Schnöselsack in dem Sinne. Deswegen kann man die nicht nebeneinander stellen. Stellen Wolverine halt eben mehr zu Batman, das passt dann schon wieder eher. Von daher, ich komme mit Spider-Man gut klar, genauso wie ich mit Batman gut klarkomme, bloß mit Superman habe ich meine Defizite.
Ja, okay. Superman lasse ich dann auch gelten, dass man den, den mag sowieso niemand mit der Föhnlocke, aber gut.
Der ist einfach super. Das ist der dämlichste Held, den es gibt. Ein Held, der einfach alles kann. Der gegen alles unverwundbar ist, bis auf Kryptonit, weil irgendwas müssen wir uns ja ausdenken.
Ja.
Nenn ihn auch noch Superman.
Da ist uns halt nichts mehr eingefallen. Das ist wie eine Webseite irgendwie Super Level zu nennen. So. Also,
ja, Gott, wer denkt sich so einen Scheiß aus, ja, ey?
Echt, ey.
Level gibt's schon. Nennen wir es Super Level.
Gut, aber lass uns mal zum Spiel zurückkommen. Und zwar, mir ging's bei dem ersten Spiel so, also es ist ja dieses Amazing Spider-Man, gab's ja schon im ersten Teil von 2012. Und der ist bei der Kritik auch nicht so gut da weggekommen. Und ich muss sagen, ich fand den aber damals ganz nett. Also das war halt so ein Batman-Arkham-Klon. Und das ist ja nicht das Schlechteste. Also die haben dann schon auch gemerkt, so kann man also ein Super-Level-Spiel machen und ein Super-Level, ein Super-Helden-Spiel. Das wäre aber auch cool.
Den hast du doch garantiert irgendwo auf dem Zettel stehen.
So mit absolut eingebaut.
Nee, ich wünschte es. Ich wünschte es, aber es wäre cool. Ich lasse mir das gleich patentieren, merk mir das und wir schlagen das vor, dass Fabo mal so ein Super-Level-Spiel machen, entwickeln lässt.
Mit Binock zusammen.
Ja. Und genau. Und was mich aber in dem ersten Spiel, was ich da ganz cool fand, war, dass es eben nicht jetzt irgendwie auf einem Kinofilm basiert ist. Und ich finde, das hat man dem Spiel auch angemerkt, dass die waren irgendwie ein bisschen freier und waren irgendwie offenbar nicht so gebunden an Vorlagen oder an irgendwelche Entwicklungszyklen, dass das Spiel genau pünktlich zum Kinostart rauskommen muss und so. Und jetzt beim zweiten Teil, der musste halt jetzt zum zweiten Kinofilm rauskommen und der fühlt sich in der Summe irgendwie, passt der wieder genau in dieses Schema der schlechten Lizenzumsetzung, um das Fazit schon ein bisschen vorwegzunehmen. Mhm. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal, auf was für einer Plattform habt ihr es denn gespielt? Weil ich habe es auf der PS4 gespielt.
Ich habe auf der Xbox 360 zugeschlagen, weil zu dem Zeitpunkt wir oder ich nichts anderes gerade zur Hand hatte und habe es dann später nochmal auf der Xbox One nachgeholt. Aber die Xbox 360, da habe ich am meisten Zeit mit verbracht.
Mhm. Sebastian?
Ich habe es auf der 360 gespielt, weil es gab für mich jetzt für die PS4 keine großartigen grafischen Unterschiede. Also da, wo die PS4 hübscher aussah, hatte sie dann halt eben, finde ich, mehr Bildzerrisse gehabt als die 360 und die Wii U-Version konnte man eh knicken. Also von daher, da es kein Battlefield 4 ist, sind solche Spiele mir Hundpapp, egal ob ich es auf der alten Generation oder auf der neuen spiele.
Es gab allerdings einen markanten Unterschied, der mir aufgefallen ist und der kam mir so vor, dass bei der Xbox 360 gefühlt alle Einwohner der Stadt keinen Job und keine Autos haben, weil auf der Straße 1, 2, 3 Autos unterwegs waren. Und bei der Next-Gen quasi Fassung, da war richtig viel los. Und wenn man dann zwischen den Häusern sich hindurch schwingt, worauf wir bestimmt auch noch gleich kommen, macht das schon einen anderen Eindruck, wenn da viele Autos fahren oder nur so 1, 2, 3 Autos?
Das ist mir jetzt persönlich nicht so aufgefallen. Also gut, ich habe beim Schwingen auch nicht permanent unter mir geguckt, Straße. Ich weiß auch, dass das Pop-up von Bürgern und Autos natürlich nicht ganz so tolerant auf der 360 ist wie bei der PS4.
Ja, klar.
Aber also ich will jetzt nicht sagen, dass du Blödsinn erzählst. Ich gebe dir jetzt aber in diesem Punkt auch nicht recht.
Also ich habe jetzt keinen direkten 1:1 Vergleich. Also ich habe es auf der PS4 gespielt, muss aber, wenn ich die PS4-Version mir so angeschaut habe, also da hatte ich teilweise das Gefühl, das ist Grafikniveau späte PS2 oder frühe PS3 teilweise. Also besonders die Zwischensequenzen, ich hatte ganz oft so komische Grafikfehler, dass ich auf einmal irgendwie so, ich weiß nicht, wie die heißen, so komische Zacken durch die Landschaft hatte oder dass irgendwelche Clipping-Fehler waren und die Figuren, die Gesichter, das war alles so hölzern und so irgendwie wachsig die Gesichter. Also gut, jetzt war halt natürlich auch der Nachteil, ich habe halt kurz vorher Infamous Second Son gespielt. Und ja, klar, das ist natürlich eine PS4-Exklusiventwicklung. Das ist ein Vorzeigetitel, weil es Sony in-house ist. Also nicht in-house, aber zumindest Sony-exklusiv. Und das ist ja auch ein Superheldenspiel mit einer freien Stadt. Und wenn du halt direkt dann den Übergang auf einmal danach zu Amazing Spider-Man 2 hast, dann merkst du schon, oha, das fühlt sich einfach an wie ein Spiel, was eine Generation vorher kommt. Mag durchaus sein, dass auf der PS4 irgendwie in der Stadt einfach ein bisschen mehr los ist. Aber genau, zu dem Rumfliegen in der Stadt, da ist mir irgendwie aufgefallen, da haben sie irgendwas geändert im Vergleich zum ersten Teil. Ja. Dominik, das hast du ja schon so angedeutet, ich fand, mir hat das irgendwie jetzt im zweiten Teil nicht mehr so gut gefallen. Ich hatte es irgendwie runder.
Ja. Wow, also ich war mir sehr sicher, dass jetzt hier du und Sepp und alle anderen auch sagen werden, dass es im zweiten Teil gelungener ist. Also vielleicht im ersten Teil, korrigiert mich, wenn ich es ganz falsch sage, aber da war es ja möglich, dieses typische durch Häuserschluchten bewegen, auch die Netze quasi in die Wolken zu schießen und sich quasi am Himmel entlang zu hangeln, was irgendwie etwas schwierig war. Also ich habe dann gedacht, okay, da sind Vögel, die vielleicht gerade erwischt werden.
Zufällig die Brieftaube.
Ja, genau, irgendwas habe ich mir versucht, dann da rauszuspinnen. Zeug. Aber in dem jetzigen Teil ist es halt so, dass man quasi mit dem linken und mit dem rechten Bumper muss man dann rhythmisch die Häuserwände quasi erwischen und schwingt sich dann so weiter. Und das fand ich sehr harmonisch und sehr natürlich, und das hat irgendwie Sinn gemacht und hat auch echt Spaß gemacht. Also das fand ich ist der vielleicht größte Pluspunkt für mich gewesen an dem Spiel.
Oha, ja. Also vielleicht kam ich einfach mit dem System nicht zurecht. Also du hast recht.
Mit dem System links drücken, rechts drücken, links drücken, rechts drücken.
Genau.
Das ist schon kompliziert, so zwei Knöpfe drücken.
Ist auf jeden Fall, ja. Also mich überfordert das.
Ich merke das schon.
Also ich habe dann auch zum Beispiel festgestellt, dass man wirklich auch nur mit einer Taste durch die Stadt kommt. Oder beziehungsweise, dass man zum Beispiel, wenn man rechts um die Ecke rumfliegen will, weil man in eine andere Straßenschlucht rein möchte, dann muss man halt die rechte Taste drücken, dann fliegt er so um die Hausecke rum. Und wenn man halt links rum will, muss man links drücken. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur so einen ganzen Straßenzug entlang fliegen will, kann man das auch immer mit einer Taste machen. Du knallst da nicht gegen eine Wand. Also,
das sieht nicht so geschmeidig aus.
Aber das ist mir scheißegal, weil ich fand auch das Ganze, die Open World, das hat mir keinen Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da war irgendwie, du hast ganz Manhattan, das ist ganz nett. Und klar, es gibt dann auch so ein paar Sachen, die man halt so wiedererkennt. Aber grundsätzlich fand ich das Open-World-Zeug irgendwie, es gibt so 4-5 Missionssachen, die man machen kann. Und die wiederholen sich so schnell. Und die Zwischensequenzen sind so schnell nervig, weil es immer das Gleiche ist, dass ich irgendwie, für mich war dann dieses, du kannst in der Stadt rumfliegen, war nur noch, komm schnell weiter zur nächsten Mission und bloß nicht lange in der Stadt aufhalten.
Das mit den Nebenmissionen haben sie diesmal ja, finde ich, besser gelöst als im Vorgänger, weil du da ja deine Heldenpunkte kriegst. Und, und ich finde es schon ein bisschen angenehmer, so diesen Gedanken zu haben, wie ja auch Spider-Man immer verkörpert, mit Macht kriegst du große Verantwortung, dass du dich da um die Bürger kümmern musst und dass du da nicht einfach nur für das eigene Interesse, nicht die Quest einfach schnell weitermachen, dass du da anhalten musst und natürlich dann auch den Bankraub da verhindern musst oder dann die Jungs zusammenschlagen musst. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn es da mehr Abwechslung gegeben hätte, und natürlich wäre es auch besser gewesen, wenn diese Sequenzen, die danach kommen, diese Pseudonachrichten, dieses Standbild, wenn die entweder gar nicht kommen würden oder jedes Mal variieren würden. Aber ich finde, das ist so im Gedanken her, dass du sie trotzdem machen musst, weil du sonst irgendwann unbeliebt bist und dann irgendwann die Special Forces dich jagen, finde ich gut gelöst.
Ja,
aber es macht keinen Spaß.
Dominik, du bist gleich dran. Mir geht's. Also kurz nochmal zur Erklärung, wer jetzt nicht weiß, wie das System funktioniert. Also man hat das, wie man das ja auch aus Infamous kennt, man hat quasi negative und positive Heldenenergie. Also das heißt, wenn du irgendwie gute Sachen machst, wenn du Bürgern hilfst, die in Not sind, wenn du bei Unfällen irgendwie hilfst, Leute aus brennenden Häusern befreist oder Banditen irgendwie zusammenschlägst, dann lädt sich das quasi positiv auf. Und wenn du das alles ignorierst, lädt sich's negativ auf. Und je negativer es wird, da gibt's so 3 Stufen, desto mehr wirst du irgendwie von Polizei gejagt und am Ende kommen dann eben Special Forces und so. Desto schwieriger wird's auch für dich, in der Stadt unterwegs zu sein, weil die dann irgendwann auch so Kameras so an so Drohnen einsetzen, die dich dann jagen und dich dann auch quasi auf Hausdächern entdecken. Und grundsätzlich alles super, gutes System. Aber was mich ein bisschen genervt hat, war dieser Zeitdruck. Also, weil es ist eben nicht so, dass ich einfach mir aussuche, ob ich so, ach, jetzt mache ich mal eine Mission, dann, wenn die positiv ist, steigt auch mein positiver Ruf in der Stadt. Sondern wenn du die ignorierst, dann geht das zurück. Also du siehst die auf der Karte, irgendwann fangen die so rotes Blinken an und dann verschwinden sie ganz und dann kriegst du das wieder abgezogen. Und ich hatte es halt teilweise ganz oft, dass ich eine Mission gemacht habe. Dann habe ich so, ah cool, jetzt wird so ein bisschen der positive Balken wieder aufgeladen. Und dann kam so, ja, aber in der Zeit hast du zwei andere verpasst und deswegen, wupp, geht der wieder runter.
Ja,
und
muss da schneller sein.
Ja, aber das fand ich halt einfach irgendwie nervig, weil ich habe mir dann gedacht, Alter.
Verbrechen kennt keine Uhrzeit.
Ja, aber
Verbrechen wartet nicht
auf dich. Ist doch krass, dass die Leute sagen, hey, Spider-Man hat irgendwie drei Banditenbanden hier irgendwie zusammengeprügelt und 50 Leute aus brennenden Häusern gerettet, aber er hat irgendwie zwei Leute hat er nicht gerettet und deswegen ist er ein Arsch. Also mich hat das ganz oft so, ich fühlte mich da irgendwie zu sehr gegängelt und beziehungsweise der Zeitdruck hat mich da irgendwie genervt. Aber jetzt ist Dominik dran, der hat schon irgendwie den Brenz auf der Zunge.
Genau das wollte ich nämlich auch sagen. Das deckt sich absolut mit meiner Spielerfahrung. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich so ein Burnout-Spider-Man steuere, weil ich quasi, ich hatte überall Brennpunkte in der Stadt und gut, die Missionen waren nicht so, dass ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Allerdings, ich hatte schon Interesse, so die Seitenmission mal auszuprobieren, wie das so aussieht und habe auch Gefallen daran gefunden, die Sachen so zu lösen und den Leuten zu helfen. Aber irgendwann fühlte ich mich wirklich echt gestresst, weil wie du schon sagtest, wenn ich eine Mission erledigt hatte, dann waren da fünf andere und ganz Manhattan brauchte plötzlich meine Hilfe und vor allem Manhattan war so undankbar. Immer wenn ich Leuten geholfen habe, haben andere gesagt, ja, aber uns hast du nicht geholfen.
Genau,
und so, so wurde ich langsam, aber sicher zu einer Art Spider-Man-Schwerverbrecher, habe ich mich gefühlt, weil selbst wenn ich einfach mal nur versucht habe, Missionen zu folgen, so wie es gedacht ist, also die Hauptmission quasi weiter zu verfolgen, dann habe ich mich wirklich schlecht gefühlt, weil immer mehr Polizisten aufgetaucht sind und gesagt haben, ja, hier, du hast uns nicht geholfen. Und ich habe mich langsam, aber sicher, wirklich unter Stress gesetzt gefühlt. Und es war kein gutes Gefühl mehr, als Superheld unterwegs zu sein, sondern eher als Superversager oder Super-Burnout-Spider-Man, ich weiß es nicht.
Ja, aber guck mal, da beschäftigt ihr euch doch exakt damit. Und ihr versetzt euch in Spider-Man rein, in seine Problematik, die er hat.
Das
nämlich,
stimmt.
Dass er unter Stress ist, dass er es eigentlich nie allen recht machen kann, dass er immer jemanden auf den Schlips tritt, also egal wie er es versucht.
Also können wir quasi sagen, Amazing Spider-Man 2 ist eine faszinierende Charakterstudie zu Spider-Man, aber genau. das Gameplay ist irgendwie, dann das leidet darunter.
Dann sollen sie es halt der Spider-Man-Simulator nennen, weißt du, so mit dieser grauen Schrift. Und
du hast ein Spiel, wo es heißt, du spielst Spider-Man. Kann man es nicht als Spider-Man-Simulator betiteln?
Ja, aber trotzdem, also ich fand das System irgendwie, es ist ja auch eine Neuerung im Vergleich zum ersten Teil, fand ich es ganz nett, aber mir ging es dann auch eher so wie Dom, dass ich da wirklich mich eher gestresst gefühlt habe und was dazu kommt und wo wir auch wieder beim Thema sind, warum Spider-Man einfach irgendwie blöd ist, der hat mich so genervt mit seinen dämlichen One-Linern.
Heidewitzka, Wahnsinn.
Ja.
Ich fand es schon
in Infamous auf Englisch gespielt.
Auf Englisch.
Ich habe es auf Englisch und auf Deutsch auch mal reingeschaut, dann, weil es mich interessiert hat, aber das hätte ich nicht machen sollen.
Auf Deutsch.
Also, Ich meine, es ist natürlich wieder eine Geschmackssache. Manche Leute mögen diese coolen und flippigen Hauptcharaktere, aber ich persönlich kann damit überhaupt nichts anfangen und hatte auch schon bei Infamous so meine Probleme mit dem Protagonisten. Aber Spider-Man, Himmelherrgott, das war ja fürchterlich, was der abgefeiert hat an One-Linern. Also, ach.
Ich glaube, der beschissenste überlegt gerade, bla bla bla, im Gefängnis soll es neue Toiletten geben. Ich dachte, okay, gut, das war, ja.
Nein, und er sagt die so oft.
Was anderes.
So, ja.
Jetzt wechsle ich einfach mal das Thema.
Es
wurde ja schon gesagt, also das, ich meine, okay, das ist immer so ein bisschen, wo ich mir denke, gut, warum nennt man das Spiel Amazing Spider-Man 2? Warum zeigt man Fett Elektro auf dem Cover hinten drauf? Und wenn es eigentlich so gar nichts mit dem Film zu tun hat. Also erstmal finde ich es positiv, dass sie sich vom Film ablösen kann. Der erste Amazing Spider-Man hat ja auch nach dem Film gespielt und hat dann so die Geschichte den hier, den wahrscheinlich lahmsten Widersacher überhaupt, hier die super Eidechse.
Ja.
Er hat es auf jeden Fall weitergesponnen. Mir gefällt auch sehr die kreative Freiheit, die sie haben mit den Charakteren. Also Reno zum Beispiel war super im Amazing Spider-Man 1 im Spiel. Der aus Amazing Spider-Man 2 ist, glaube ich, der letzte beschissenste Witz, den es gibt von Reno. Aber ist okay. Aber im Spiel war er halt eben super. Also mir gefällt ja diese kreative Freiheit, die Beenox halt eben hat, um Charaktere zu entwickeln, die gar nicht im Film veröffentlicht worden sind. Nehmen wir zum Beispiel hier Shocker. der in Amazing Spider-Man 2 auftaucht, fand ich super, wie sie ihn etabliert haben, wie sie aus diesen komischen, ich weiß gar nicht, Scorpion-TV-Serienverschnitt, der irgendwie doch nie menschlich war, wie sie dem einfach so eine menschliche Komponente gegeben haben, indem sie gesagt haben, okay, der hat halt eben so eine Jacke an, die zufällig in den Farben des Schockers ist, plus einfach eine stinknormale Sturmhaube und das war's. Und was sagt ihr denn dazu?
Ich fand die Story sehr wirr, muss ich sagen. Also mich haben jetzt
die jetzt auch nicht die Story selber. Ich glaube, über die kann man noch lange streiten.
Nein, aber weißt du, das betrifft im Ende auch am Ende die einzelnen Gegner, die da eingeführt werden, weil es gibt ja schon so eine Story, die ist dann aber irgendwie relativ schnell zu Ende. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, das letzte Drittel des Spiels tauchen einfach nur noch aus dem Nichts irgendwie Gegner auf, wo so ja, du hast jetzt den da irgendwie zur Strecke gebracht und jetzt ist hier gerade so ein anderer, der die Stadt terrorisiert, dieser Elektro-Typ, und jetzt bring mal den zur Strecke. So, ja, okay, dann gehst du halt dahin.
Elektro haben sie auch reingemacht, weil, wir müssen den irgendwie einbauen, weil das muss ja noch irgendwas mit dem Film zu tun haben.
Genau,
ja.
Und das wirkte, am Ende wirkte das einfach so, als ob die nur noch so, ja komm, die hauen wir jetzt einfach noch rein, damit wir die auch noch hinten auf die Packung schreiben können.
Den können wir doch mal reinschmeißen.
Ja.
Und eine Black Cat haben wir auch noch.
Genau, also das wirkte am Ende völlig wirr und war halt so, dass man irgendwie gedacht hat, okay, nach zwei Dritteln ist die Story, die sie eigentlich gedacht haben, zu Ende. Und am Ende, also das letzte Drittel, hauen sie nur noch Gegner irgendwie wirr rein und ich verstehe überhaupt nicht mehr, wo die auf einmal hergekommen sind oder warum die da auf einmal auftauchen. Und deswegen sind die halt auch, mag sein, dass das für Leute, die sich mit dem Spider-Man-Universum besser auskennen, dass die da auch einfach besser reinpassen und halt sagen, ja, oder erkennt man was? Ja. Aber ich kenne mich nicht so damit aus und ich sag dann halt einfach, okay, ich verstehe überhaupt nicht, wo der herkommt, wo der auf einmal auftaucht. Der wird für mich schlecht eingeführt. Das ist für mich ein schlechtes Antagonisten-Design, wenn ich das mal so bezeichnen darf.
Aber jetzt hast du doch gerade die ganze Zeit die Story bemängelt. Mir ging es jetzt reinweg ums Design, der, okay, wahrscheinlich ist es doof, wenn du, der ja wahrscheinlich, wie es aussieht, auch nicht viel Spider-Man gelesen oder gesehen hat, weil du ja selber nicht mit denen so behält klarkommst, also ihn nicht magst. Das war jetzt halt eben auch mehr eine Frage, wahrscheinlich eher an Leute, die mit Spider-Man aufgewachsen sind, die halt eben die verschiedenen Designtypen kennen und eigentlich wissen, dass bei den meisten Spider-Mans immer alle Endgegner sowas Übernatürliches haben, was nie so wirklich erklärt worden ist. Wie zum Beispiel bei Reno in der TV-Serie, dass nie wirklich erklärt worden ist, okay, warum läuft eigentlich so ein grau angemalter, muskelbepackter Kerl mit einem Horn durch die Gegend? Die Spieler haben es halt eben gut geschafft, das nachvollziehbar auf menschliche Weise glaubhaft zu erklären, ohne dass die, sie sind Zauberer oder sie sind Aliens, Keule geschwungen werden muss.
War dann in dem jetzigen Spiel das große Mysterium, warum die Endgegner oder die Superschurken immer durch den Boden verschwinden können, wann sie wollen und durch Wände verschwinden wollen können, wann sie wollen? Ist euch das auch passiert, diese ständigen Glitches? Das war bei mir ein Running Gag fast schon. Also ich wusste bei jedem Bosskampf, okay, jetzt geht's erstmal munter durch den Boden, dann kommt er durch ein Taxi raus und dann ist er da.
Nee, das hatte ich nicht.
Also das war richtig heftig.
Ich hatte mal, was spielst du?
Amazing Spider-Man 2.
Da bin ich mir gerade nicht so sicher.
Ich hatte nur einmal bei einem Bosskampf ein Problem. Und zwar war das so, dass der, wie heißt es, dieser Wildjäger, der Wilderer irgendwie? Der
Craven.
Genau. Und der ist ja irgendwie, der verschwindet dann in den Bäumen. Und bei mir war es dann so, dass der dann auf einmal irgendwie komplett verschwunden ist. Also das heißt, Craven. Ja, aber der war dann überhaupt nicht mehr da. Ich konnte ihn auch mit meiner Spezialfähigkeit nicht mehr da rausbekommen. Er hat mir aber auch gar keinen Schaden gemacht. Also das heißt, der Bosskampf wurde im Prinzip pausiert und ich konnte nicht mehr weitermachen. Und dann musste ich ihn aber halt irgendwie mal komplett neu starten und dann beim zweiten Anlauf hat es dann auch funktioniert. Aber das war der einzige quasi größere Bug, der mir aufgefallen ist. Abgesehen von so Grafikbugs, die dann irgendwie aber eher so in Zwischensequenzen aufgetaucht sind.
Ja.
Dominik, jetzt musst du dich noch entscheiden, ob du eher Sebastian oder mir zustimmst, was die Story angeht.
Ich finde die Story total auch kacke.
Okay.
Also die Charaktere werden zu schnell reingeschmissen. Mir ging es nur ums reine Design der Charaktere und deren Erklärung, warum sie vorhanden sind. Nicht das, was sie machen, nicht das, wie sie verenden, nicht das, wie es zusammengewürfelt ist, sondern reinweg für jeden Charakter an sich alleine. So, die Story, da sage ich direkt gleich auch, ist total wirr, kommt viel zu schnell, rafft man nicht, ist sehr schlecht gemacht, Story großer Manko, Punkt. Ist nicht gut in dem Spiel.
Ich finde, also, für mich geht das aber immer Hand in Hand. Also, wenn du eine Story hast, die gut ist, wo auch die Charaktere gut eingeführt werden, dann sind automatisch auch die Charaktere gut. Und das, wenn das du halt
ist vielleicht bei dir so, ich kenne ja, sag ich mal, die Hintergrundgeschichte der Charaktere. Also ich kenne einen Reno, ich kenne einen Reno in verschiedenen Universen. Sei es jetzt halt im Noah-Universum, sei es im Zukunftsuniversum, sei es jetzt auch in Amazing Spider-Man 2, der Film. Ein scheiß Reno.
Aber also ich kann mir nur so schwer vorstellen, also ich bin da auch eigentlich auf Daniels Seite, weil ich kann mir nur schwer vorstellen, dass selbst die obersten Fanboys und Girls, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern einfach Leute, die fest im Universum wirklich drin sind, dass die dann applaudieren vom Fernseher sitzen, wenn die Gegner wie am Fließband quasi rein und wieder rausgebracht werden und hier ist noch einer und da ist noch einer. Ich kann mir das so
gegen die Wand. Ich sitze nicht davor und applaudiere und denke, oh geil, sondern ich sehe einen Charakter und denke mir innerlich, da haben die sich was Gutes überlegt. Ja, okay, ich kann nachvollziehen, dass der Reno, ich nehme jetzt als Beispiel immer Reno, weil das ist für mich einfach so ein Moment gewesen bei Amazing Spider-Man 1, dass da einfach aufgegriffen wird, okay, ich meine, wir haben eh schon den Lizard, der ja durch Experimente bei Oscorp, ne, zum Lizard wurde. Wir haben die Aufhängermission, wo Spider-Man Oscorp einbricht und die ganzen Tiermenschen und Mutanten da sieht. Warum gibt es da nicht auch einen Reno, der ausbricht? Punkt. Hast du dein Reno? Fand ich gut die Idee und nicht dieses, Reno war ein Ex-Gangster, der irgendwie mit einer Maschine zu Reno gemacht worden ist, strunzdumm, gehört den Kingpin, bester blablabla und im Nachhinein hat er eben auf den Sack gekriegt. So, nein, ich habe mir überlegt, da haben die sich was Feines überlegt, Binox, und da waren sie auch relativ frei kreativ, weil das war ein neu entwickelter Charakter. Okay, jetzt kollabiert es mit dem zweiten Film, wo jetzt diese lame Panzer-Titan-Variante von Reno rauskommt. Aber da hat Binox sich Gedanken gemacht, okay, wie könnten wir in dieses Universum gute Antagonisten platzieren, die auch zu diesem Spider-Man passen. So, und natürlich ist danach, okay, gut, jetzt haut Craven seinen One-Liner raus, okay, jetzt ist es natürlich übertrieben, okay, jetzt kommt Kingpin an und ich glaube ihnen eh kein Wort, okay, die Synchro ist scheiße, okay, und die Story ist auch schon wieder vorbei, weil jetzt kommt Carnage. Natürlich ist das alles Kacke. Aber so, wie sie mir die Charaktere präsentiert. Es, stellt euch einfach vor, es taucht ein Reno auf in grünen Tütü, der sich die ganze Zeit im Kreis dreht. So.
Ja, wenn das gut erklärt ist über die Story, dann ist das okay.
Nein, versteht ihr? Dann ist man schon angekotzt. So. Also es sind, finde ich, zwei verschiedene Elemente. Und zwar einerseits, wie geht der Publisher einfach mit diesem Franchise um? Kackt er jetzt einfach drauf und macht zum Beispiel wie bei Harry Potter 6 im Film. Oh, Twilight ist gerade ganz modern. Scheiß mir auf die komplette Story von Harry Potter 6 im Buch und machen einen 2-Stunden-Liebesfilm in Hogwarts draus. Und streichen einfach komplett essentiell wichtige Dinge. Sowas hat Binox nicht gemacht mit den Charakteren. Sie waren, fand ich, sehr behutsam und vorsichtig und haben schon drauf geachtet, dem nicht irgendwie Substanz zu nehmen oder die total lächerlich darzustellen.
Na gut.
Und deswegen sind das für mich zwei verschiedene Sachen.
Na gut.
Punkt.
Okay, wir lassen das so stehen. Was, wo ich aber sagen...
Ich muss jetzt einen Mic-Drop machen. Ich mach gerade einen Mic-Drop, okay?
Was lässt du droppen? Lässt du dein Headset droppen?
Ja. Nee, das ist... Ich lass mein iPhone droppen, okay?
Ja, wow. Und dann wir spielen dann nachträglich so ein Pfeifen ein, wenn das Ding hinfällt. Was mir tatsächlich gut gefallen hat, und da komme ich jetzt auch nochmal auf den Punkt, den ich am Anfang ja angesprochen habe, dass es ja schon viele Aspekte aus den Arkham-Spielen übernimmt, war diese Missionen quasi, wenn du dann in einer Mission drin bist, also nicht in der Open-World-Stadt, weil du da dann eben, also sie haben ja auch diesen Detective-Modus übernommen, dass du da irgendwie die Umgebung abscannen kannst und dann die Gegner siehst und dass du oben an der Decke hängst und Gegner dann dich so abseilst halt. Gut, Batman macht es halt mit seinem Gadgets quasi und Spider-Man macht es natürlich mit seinen Spinnweben und dann kannst du Gegner lautlos ausnocken und dann hast du halt manchmal diese Bereiche, wo du, wenn du es gut schaffst, die komplett lautlos quasi auszuschalten und ohne dass dein einziger Gegner nicht bemerkt. Und da hat mir das Spiel tatsächlich überraschend viel Spaß gemacht, weil sowas mache ich gerne, wenn ich mich dann wirklich so als der lautlose Rächer fühle. Und was ja eben neu, oder das heißt neu, aber was sie auch schon auch im ersten Teil drin hatten, was eben Batman nicht hat, sie haben diesen Webrush-Modus. Das ist so eine Art Pause-Modus, wo du dann, der ist nicht komplett pausiert, sondern es läuft nur alles ganz, ganz langsam ab. Und dann kannst du zum Beispiel entscheiden, an welche Stelle du genau hinspringen willst oder an welche welchen Gegner du anspringen willst oder sowas. Das ist halt quasi so eine Art, so suggerieren sie halt dieses, okay, Spider-Man hat halt super gute Reflexe und er kann eben durch diese Reflexe kann er eben seine Überlegenheit ausspielen, weil er dann mehr Zeit hat, auf die Umgebung zu reagieren, als es die Gegner können. Und das muss ich sagen, diese Teil-Level, die haben mir wirklich gut gefallen, aber die sind halt leider nur in der Hauptmission drin.
Die fand ich auch sehr gut. Also die haben mir auch wirklich gut gefallen. Da habe ich mich wirklich gefreut, weil ich da dann schon zu dem Zeitpunkt dachte, ach, so toll ist es wirklich nicht, das Spiel. Aber das hat so ein bisschen gerettet. Allerdings gibt es auch da, oder gab es für mich da auch was zu meckern. Und zwar, im Gegensatz zu den Arkham-Spielen von Batman, habe ich bei Spider-Man die Möglichkeit vermisst, wenn ich mal entdeckt wurde, was durchaus passiert ist, dass ich dann keine Möglichkeit gesehen habe, wieder in diesen Stealth-Modus reinzukommen. Also dann, ich habe irgendwie nicht geschafft, dass ich dann wieder irgendwo mich verstecken kann oder weghuschen kann, dass ich dann quasi wieder versuchen kann, was anderes zu probieren. Sondern wenn ich entdeckt wurde, dann war ich quasi im Kampf und der Kampf, das will eigentlich keiner, der dieses Spiel besitzt.
Obwohl sie ja von der Idee her auch so ein Free-Flow-Kampfsystem drin haben.
Oh je, aber
das funktioniert halt nicht so gut, ne?
Nee, es sind viel optionsärmer irgendwie. Ich habe mich immer nur, okay, ich drücke einfach so lange eine Taste, bis dieses komische du musst ausweichen Symbol kommt und dann drücke ich ausweichen.
Ja. Ich hab's willst du mehr.
Naja, ich meine, Batman hat sich wirklich, ich meine, im Kern ist es tatsächlich dasselbe, aber Batman hat sich irgendwie komplexer angefühlt. Es gab mehr Möglichkeiten irgendwie. Also ja, oder fandst du das Kampfsystem gut?
Nö, man konnte das komplette Spiel eigentlich nur mit der X-Taste beenden.
Leider, also, ja.
In der Theorie müsstest du nicht mal kontern. Ja, dieses Wiederfinden, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hast du recht, klar, müsste es irgendwie die Option geben, einen neuen Versuch zu machen. Das konntest du ja bei den Spider-Man Noir spielen, also bei den hier Spider-Man Shattered Dimension. Da waren die Schleichpassagen ja mehr im Nord, da konntest du das ganz gut. Aber andererseits ist so eine Sache, wenn man einfach mal überlegt, okay, du bist jetzt der kleine böse Gauner, der in diesem Haus ist mit anderen ganz vielen Gaunern und siehst Spider-Man und schießt auf den. Dass du direkt nach 2 Sekunden, oh, er ist weg, okay, ich patrouilliere jetzt weiter. Das ist immer so etwas, was mich in vielen anderen Spielen einfach so gestört hat. Okay, klar. So, jetzt sehe ich ihn gerade nicht mehr, also muss er weg sein, also geht's mir gut.
Das ist wirklich, das will natürlich keiner, aber ich finde, es gibt elegante Möglichkeiten. Dann
gibt es auch.
Ja, also zum Beispiel, dass sie dann erhöhte Aufmerksamkeit haben oder halt wirklich Angst haben oder sowas. Das haben wir auch schon in anderen Spielen gesehen. Ja. Aber also ich will auch, um Gottes Willen, bloß kein Reset quasi, dass du merkst, okay, aus dem Gehirn gewünscht, alle wieder so, oh, wo bist du Schwein? Da war wohl nichts. Ich gehe zurück. So, das ist Blödsinn. Aber irgendwie, ich möchte schon die Möglichkeit haben, dann nochmal das zu probieren. Ich weiß nicht.
Ja, das ist halt, bei Batman haben sie es
einfach einen neuen Speicherstand.
Ja. Bei Batman haben sie es ja so gelöst, tatsächlich, dass die dann erhöhte Aufmerksamkeit haben und zum Beispiel auch mit den Scheinwerfern oben auf diese Wasserspeier raufgucken. Was sie, wenn sie nicht alarmiert sind, machen sie das nicht. Und wenn sie alarmiert sind, beziehungsweise irgendwie einen betäubten Gegner oder eine Leiche finden, dann gucken sie, also beziehungsweise keine Leiche, weil Batman bringt ja niemanden um, aber wenn sie halt quasi einen irgendwo rumliegen sehen.
Spider-Man auch nicht.
Das stimmt, ja.
Mit den Sprüchen schon, ey. Also, Wahnsinn.
Suizid aus dem Fenster.
Ja, dem fließt dann so Blut aus dem Ohr und dann liegen die einfach da und sagen, oh,
ich dachte in der einen Szene daran, hat er irgendeinen Ganoven mit dem Netz an die Wand gemacht, festgebumst, was auch immer. Und hat, mir fällt kein anderes Wort an, ich sag dann immer gebumst, also halt fest befestigt und lässt dann seine One-Line aber einer nach dem anderen ab. Und ich hatte auf diese Taste gewartet, wo steht irgendwie, bringe den Ganoven um und ihn irgendwie erlösen oder so, aber nein. Genau, Spider-Man hat einfach weitergesprochen und weiter und noch einen Spruch und oh Gott, das war wirklich, ja, naja.
Ja, ich sehe schon deinen inneren Defizit, den du da hast.
Ja, es ist halt Geschmackssache. Ich meine, manche Leute finden es auch cool und ist ja auch nichts Schlimmes daran, aber mein Geschmack ist es halt leider nicht.
Nö, das ist so, ja, Spider-Man halt. Was anderes, was völlig neu ist, Spider-Man hat wieder seine Kräfte aus dem Inneren und nicht mehr diese Platzpatronen, die er vorher hatte.
Das stimmt, das ist ja auch Blödsinn mit den Platzpatronen. Also das ist ja dann irgendwie so nicht mehr Spider-Man, finde ich.
Ja, das ist
Aber mit Kräfte, das bringt mich gerade noch auf was. Was sagt ihr denn zu den Anzügen?
Ich finde es ist eine gute Idee, eine nette Idee. Das ist jetzt nichts wirklich Spielrelevantes. Also sprich, du kannst verschiedene Anzüge nehmen, die verschiedene Eigenschaften haben und die du auch unterschiedlich leveln kannst. Es ist jetzt aber nicht so, dass du einen gewissen Anzug unbedingt brauchst, um eine gewisse Mission zu machen. Das ist, finde ich, so ein reines Geschmacksgadget.
Genau.
Das ist cool, aber das haben, aber es ist
War auch, finde ich, eine nette Dreingabe, aber allerdings auch da haben sie für mich wieder im Detail es wieder ein bisschen versaut, weil ich meine, es funktioniert so, wenn du einen Anzug trägst und den benutzt, dann levelst du den Anzug quasi auf, aber nur diesen einen Anzug.
Ja.
Und er wird immer stärker und mächtiger. Das Problem, das ich damit hatte, war, wenn ich dann ein, zwei Lieblingsanzüge mir rausgesucht habe oder vielleicht auch nur einen und ich ihn immer spiele, werde ich damit so gut und so mächtig, dass ich gar keine Motivation mehr habe, wieder von vorne quasi anzufangen und einen schwachen anderen auszuprobieren.
Wie bei Pokémon.
Also, ja, aber nee, aber Pokémon ist einfach geil. Also
okay. Ah,
na. Ey, das ist hier der Spider-Man. Wir hacken auf Spider-Man und nicht auf Pokémon rum.
Na.
Nein, ach Mensch, ihr wisst doch.
Ja, wisst doch, was ich meine. Also komm, geh mit Pikachu spielen.
Ja, bei mir ging es tatsächlich auch so. Ich hatte dann irgendwie einmal meinen Anzug dann rausgepickt und dann war der halt einfach irgendwie so stark und der hat dann auch irgendwie, lieferte mir dann Bonus auf die Befreiungsmissionen und sowas. Nicht Befreiungsmissionen, also auf diese positiven Missionen. Das heißt, wenn ich dann eine davon gemacht habe, hat die fast einen kompletten Balken von den drei Stück aufgeladen. Und das heißt, ich hatte dann auch irgendwie, wie du richtig sagst, kein irgendwie Anspruch oder keinen Reiz, den nochmal wieder auszuziehen, weil ich mir gedacht habe, ja gut, mit dem ist ja schon gut, dass ich den so habe, weil der jetzt mittlerweile plus 50 auf irgendwie positive Missionen hat. Und
ist ja dann bei, ja, wollte gerade sagen, bei echten Klamotten. Also meine Unterhosen, meine Boxershorts, die haben auch schon plus 50 auf gewisse Bereiche.
Dann hast du auch keinen Reiz mehr, die auszuziehen.
Nee.
Okay.
Oh, wenn ihr gerade nichts anderes sagen wollt, dann ist das für mich die perfekte Überleitung zu einem Punkt, den ich noch ansprechen wollte mit der Unterhose. Aber wenn ihr noch was sagen wollt,
dazu. Was anderes, wenn du so anfängst, würde ich was anderes sagen.
Wenn du uns schon die Wahl lässt, dann wollen wir das mit deiner Unterhose nicht wissen, aber.
Schade.
Ja, nee, schieß los, was.
Kann ich? Sehr gut. Und zwar die Steuerung. Die Steuerung von Spider-Man, Achtung, jetzt schließt sich der Kreis.
Zur Unterhose.
Ja, genau. Der erinnerte mich daran, also wenn man Spider-Man vor allem bei diesen befreie Leuten aus brennenden Häusern Missionen,
oh Gott.
Genau, wenn man Spider-Man dort steuert, das fühlte sich an, also es war mein erster oder mein zweiter Gedanke, sage ich zur Sicherheit mal, dass Spider-Man fühlt sich an, als wäre das ein Kerl, der noch nie in seinem Leben den Beischlaf genießen konnte bisher. Und du bist jetzt die Frau und fasst ihn irgendwo an und er dreht halt vollkommen durch. So habe ich mich bei der Steuerung gefühlt. Also ich habe quasi den Controller in eine Richtung bewegt und wirklich nur ganz leicht und er dreht halt vollkommen durch. Er läuft gegen die Wand, dreht sich im Kreis, weil die Wand dort plötzlich war. Also Kollisionsabfrage und die Empfindlichkeit der Steuerung, die war für mich Hölle.
Ich bin total verwirrt von deinem Vergleich.
Ja, ich auch. Also ich kann dein Fazit nachvollziehen.
Ich auch. Aber überhaupt auf die Idee dabei zu kommen während des Spiels. Ich habe mir einfach nur gedacht in den Momenten, oh Gott, ist das scheiße zu steuern. Oh Gott, du siehst hier nichts. Das war mein Gedanke. Ich kam jetzt aber nicht auf die intellektuell tiefsinnige Vergleich mit dem Beischlaf des jungen Mannes.
Es war ein bisschen anders. Ich saß ja, wie ich vorhin schon im Vorfeld im Off quasi gesagt habe, seit 19 Uhr hier, weil ich dachte, ihr seid alle pünktlich und habe mich nicht mehr getraut, was anderes zu machen. Und dann
9 Uhr, wir zeichnen ja mal morgens auf, bitte.
9 Uhr nach Spider-Man-Zeit, aber 9 Uhr quasi in der richtigen, backfreien Welt. Und da habe ich dann Zeit gehabt zum Nachdenken und da fiel mir das dann irgendwann ein und aber ist entschuldigt.
Okay. Ich glaube, das ist, wenn sich jemand der Hörer mit Freud auskennt, dann sollte man das jetzt mal analysieren.
Mein Feld ist das, zu Controllern.
Ja.
Man darf nie Zeit haben zum Nachdenken.
Ja. Also dein Bild kann ich, wie gesagt, auch nicht nachvollziehen, aber mit der Steuerung, die ist schon manchmal, da dreht er dann wirklich völlig ab. Also dann rennt er, weil du zum Beispiel auch, wenn du dann R2 drückst, das ist dann sowohl dieses Fliegen durch die Stadt, aber auch irgendwie der Wallrun. Und dann manchmal knallst du halt irgendwie gegen Hochhaus, rennst sofort rauf und dann willst du aber in die andere Richtung zurück. Und manchmal hast du wirklich dieses, dass das alles so schnell und so Hals über Kopf geht, dass du die Orientierung verlierst. Und dann wirklich so, jetzt muss ich mich erstmal irgendwo oben hinsetzen und erstmal orientieren, wo ich eigentlich wieder hin will. Und das hatte ich halt ganz oft so, dass ich wirklich die Kontrolle verloren habe.
Ja. Unterschreibe ich so.
Okay, ja. Ja, also es ist irgendwie schwierig, so ein Fazit zu ziehen, weil ich finde, das Spiel macht jetzt irgendwie handwerklich nicht wirklich alles richtig schlecht. Also Dominik, du hast ja vorher schon irgendwie kurz mal den Metascore angeguckt, der irgendwo bei 45 oder sowas.
49 und das ist schon schlecht. kann man schon sagen.
Ja, das ist ein Totalverriss, weil ich meine, es gibt ja bestimmt auch ein paar, die ist ein bisschen positiver. Das heißt, es muss ja auch echt welche geben, die irgendwie 2 oder 3 oder sowas da in dem Bereich gegeben, also von 10 gegeben haben. Und also ich finde, es macht jetzt nicht irgendwie mechanisch viel falsch, aber es ist irgendwie so ein Spiel, wo ich sage, dem fehlt irgendwie die Seele. Also das ist alles, die Komponenten sind da, Heldensystem, positiv, negativ, Open World, Missionen, ja, das ist alles irgendwie auf dem Papier da. Aber ich finde, die Puzzleteile fügen sich nicht zusammen, dass ich jetzt sagen könnte, oh, das ist ein lohnenswertes Spiel. Und ich könnte nicht mal behaupten, aber da mag jetzt irgendwie Sebastian mir widersprechen, dass das sich für Spider-Man-Fans wirklich lohnt.
Ja, es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, es gibt auch Hardcore-Spider-Man-Fans, die halt eben gewisse Dinge nicht gut finden werden an diesem Spiel. Also sei es halt eben das berühmt-berüchtigte Charakterdesign, was nichts mit der Story zu tun hat, sei es aber halt eben gewisse Anleihen, sei es halt eben die Synchro, sei es, dass sie vielleicht überhaupt Amazing Spider-Man diese Neuinterpretation nicht mögen. Da gibt es halt eben Streitthemen, vielleicht, ich sag mal so, für alle, die nettes Spider-Man-Abenteuer haben wollen, ohne großartig tiefsinnige Story, die einfach ein solides Spiel wollen, was eigentlich fair ist. Also es ist jetzt ja auch nicht irgendwie bockenschwer oder die Steuerung ist jetzt auch nicht so verkackt, dass es ein reiner Krampf ist, das zu spielen, nur dass es unmöglich ist, das durchzuspielen. Die können sich das halt eben auf jeden Fall antun. Ich gehe davon aus, dasselbe wie bei den alten Spider-Man-Spielen zu den Filmen, also sprich Spider-Man 1, 2 und 3 zu den Tobey Maguire-Variante, dass der dritte Teil auch wieder ein richtiger Schritt sein wird, weil man sieht da schon Parallelen zum Beispiel dieses freie Netzschwingen, also sprich dieses Netzschwingen, dass du ein Haus brauchst. Das gab's aber schon in den alten Spider-Man-Videospielen zu dem Film. Aber das gab's aber auch nicht seit dem ersten. Dann gab's auch so eine, okay, jetzt haben wir hier dieses neue System. Warum Binox es jetzt bei Amazing Spider-Man 1 wieder rausgeschmissen hat, um es dann wieder innovativ neu reinzuführen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, bei Amazing Spider-Man 3 haben wir dann schon ein richtig gutes Spiel, womit man leben kann.
Ja. Also ich unterschreibe das auch so. Ich meine, ich bin nicht tief genug im Spider-Man-Universum einfach drin, um auf der Ebene irgendwie zu kritisieren oder zu bewerten. Und deswegen konzentriere ich mich auf das, von dem ich ein bisschen mehr verstehe. Und es ist halt einfach so Gameplay-Zeugs. Und da finde ich einfach, man kann es auf jeden Fall spielen, es ist nicht unspielbar. Allerdings macht es mir persönlich einfach keinen Spaß. Und es liegt daran, dass man an vielen Stellen einfach sieht, es gab ein Potenzial. Also da hat irgendjemand sich gesagt, okay, wir müssen das und das dann reinbauen. Eine tolle offene Welt mit tollen Nebenmissionen, verschiedene Anzüge mit verschiedenen Kräften, Schleichmissionen, Kampfmissionen, tolles Kampfsystem. Aber alles ist irgendwie so, außer das Netzschwingen, auf halber Strecke so irgendwie verhungert. So, also als hätten sie gemerkt, nachdem sie Wochen mit dem Netzschwingen verbracht haben, das zu programmieren, dass die Deadline schon heute Abend um 20 Uhr ist für das Spiel, weil der Film ja morgen rauskommt. Und dann wurde halt alles einfach Copy-Paste, so wie es gerade war, reingefügt und es wirkt alles etwas unfertig und eben, es schöpft nicht das ganze Potenzial aus und das ist dann das eigentlich, woran für mich das Spiel scheitert.
Und dann kommt ja noch dazu, die haben ja 5 oder 6 Plattformen, also irgendwie ja, Next-Gen, alles, Wii U, alles. Glaubt, okay, die DS-Version wird wahrscheinlich ein anderes Studio dann machen, das wird wahrscheinlich auch nicht so viel damit zu tun haben, aber PC-Version und sonst was und das musst du mal überlegen, also das allein das ist ja schon gigantisch viel Arbeit, ein Spiel irgendwie für 6 Plattformen rauszubringen.
Und dann kommt noch dazu, dass du viel lieber Batman spielst und auch viel lieber Batman magst.
Das stimmt, ja.
Ja.
Aber da waren die letzten Spiele ja auch immer echt toll, also.
Ja.
Doch. Aber ja, ich glaube, aber Dominik war jetzt gerade schon auf der richtigen Spur, auch mit diesem Film. Also mein Kollege vom Gamesmarkt, der Patrick, der hat irgendwie mal die Vermutung geäußert, es wäre ein Lizenzerhaltungsspiel. Also das ist ja so, wenn quasi Activision die Lizenz für Spider-Man-Spiele bekommt von Marvel und Universal oder sowas, ist das Filmstudio immer dahinter, ne? Dann müssen die ja, oder wird ja vertraglich festgehalten, wie viel Spiele die irgendwie rausbringen müssen oder nicht und sowas. Und du musst halt einfach, da steht dann immer drin, du musst halt in bestimmten Abständen oder sowas, musst du halt ein Spiel veröffentlichen, weil sonst kannst du diese Lizenz verlieren. Weil das soll halt verhindern, dass sich zum Beispiel irgendwie EA die Lizenz für irgendwas sichert und dann sagt, ja, aber wir bringen jetzt keine Spiele raus, wir kaufen die quasi nur oder sichern uns die nur, damit niemand anders Spiele damit machen kann. Und deswegen hat der vermutet, dass dieser zweite Teil irgendwie so ein Lizenzerhaltungsding ist mit so, ja gut, jetzt kommt halt ein Kinofilm raus und wir müssen jetzt auch mal wieder eins machen, weil sonst laufen wir Gefahr, dass die Lizenz irgendwie uns abgenommen wird. Und genauso wirkt es halt auch so, ja, wie du richtig sagst, Dominik, irgendwie alles so ein bisschen zusammengeklammt, bisschen Gaffertape drum und auf die Disk gepresst. Also
ja, das ist eine ganz schön harte Unterstellung.
Ja, ist es auch.
Die du da sagst.
Aber das kann ich mir als Batman-Fan auch erlauben, dass ich Spider-Man das Schlimmste unterstellen darf.
Ja, ich merke das schon. Ist voreingenommen.
Ja, also oder würdest du das denn, Sebastian, jetzt wirklich als toll, ja, wie sagt man da, ausbalanciertes und gefeiltes Spiel? Nee, das wirkt doch irgendwie rausgerusht.
Ja, aber wenn du jetzt diese Aussage tätigst, dann kannst du sie, glaube ich, bei 70% aller Videospiele tätigen, die einfach, weil sie schlecht sind oder weil sie nicht ultra gut sind. Also wenn danach gehst, dann kann ich dir auf einen Schlag natürlich 1000 Spiele nennen, auf Lizenztitel oder nicht, die rausgepresst oder unfertig wirken. Sei es sehr große, teure Titel, sei es lang erwartete Titel wie Duke Nukem Forever oder Aliens Colonial Marines, sei es Lizenztitel wie die Transformers-Spielen zu den Filmen oder The Walking Dead hier, also nicht das Telltale-Game, sondern die Activision-Variante hier, bla bla bla, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt. Also das ist jetzt so eine Aussage, die ich nicht unterstreichen würde. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das Spiel gemacht worden ist, weil die Lizenz einfach benutzt werden muss, sondern dann doch eher schon, dass das Spiel gemacht werden musste, weil der Kinofilm ein Erfolg sein wird und sich das Spiel dann wie geschnitten Brot verkaufen wird, weil einfach jeder bis, sag ich mal, 15 Jahren, der den Film dann toll fand, auch das Spiel dazu haben wird. Das ist dann schon eher eine Aussage, die ich vertreten könnte. Außerdem ist es auch schwer, da wirklich reinzugucken, weil wir kennen keine rechtlichen Lagen für Lizenzen. Wir kennen den Lizenzvertrag mit Marvel nicht. Da würde ich mich jetzt nicht auf so dünn Eis bewegen wie du.
Also man muss es ja auch nicht gleich irgendwie, wie sagt man das, das Pferd beim Namen nennen? Nee, das sagt man anders. Das Kind beim Namen nennen? Nein, wie sagt man? Das... Irgendwas beim Namen
nennen. Den Dominik bei der Unterhose nennen.
Den Deadpool beim, also jedenfalls, was ich sagen wollte, wenn man sich einfach, man muss ja nicht gleich sagen, okay, das ist das oder der Grund, aber wenn ich mir jetzt die Probleme angucke, die unter denen das Spiel leidet, was eben ist, man hat die Spielmechanik, die man erahnen kann, aber die einfach nur schlecht ausgeführt ist, das macht so den Eindruck für mich einfach nur, dass es eben einen gewissen Zeitdruck gab, aber bei anderen Spielen, die schlecht sind, habe ich das Gefühl, die haben gemacht, was sie machen wollten, aber das wirkt einfach nicht rund. Also man kann es natürlich nicht verallgemeinern, aber ich finde, da ist halt ein Unterschied bei Spielen, die nicht rund wirken und Spiele, die das erreicht haben, was sie machen wollen, aber darin einfach nicht gut sind. Und aber ja, am Ende kommt dasselbe raus, nämlich hängende Mundwinkel beim letzten Screen.
Und keinen coolen Abspann mit irgendwie Nirvana-Cover.
Oh, wow. Ja. Das war ja was.
Aber das spoilern wir jetzt nicht, bei welchem Spiel das ist.
Nein.
Die Leute, die das wissen, die freuen sich jetzt und die anderen sollen das gefälligst ausfinden.
Das hast du schön, das Easter Egg hast du richtig schön eingepackt.
ja, aber ich weiß doch genau, dass da auf jeden Fall sofort einer auf Twitter, sobald der Podcast live geht, sich meldet oder einer es in den Kommentaren sofort spoilert.
Und deswegen sagen wir es jetzt für die Leute, das will ich gar nicht sagen. Nein. Ich möchte sagen, die alle vernünftigen Leute solltet ihr bei solchen Themen einfach danach nicht in die Kommentare schon und auch den Tweet nicht anklicken. Einfach nur so, wie es ist, das für sich.
Ja, die meisten lesen erst die Kommentare und dann hören sie sich den Podcast an.
Bitte nicht.
Gut, also schwieriges Thema, so ein Spider-Man-Spiel, aber.
Nee, für mich voll gar nicht. Ihr seid doof und ich nicht.
So kann man das ein schönes Schlusswort.
Geht's noch einfacher?
kann man so stehen lassen. Sebastian hat recht, Dominik und ich sind doof. Warum? Weil wir beide, Dominik und Daniel, zweimal D, doof. Also das heißt.
Ja, und ihr habt vorhin noch zugegeben, dass ihr Aquaman und Captain America ganz geil findet.
Weil wir nichts gesagt haben, als du gesagt hast, dass es scheiße ist.
Das war dieses unterschwellige. Ihr habt gesagt, Deadpool ist scheiße und Aquaman ist cool.
Das sind Methoden hier.
Wer weiß das Gegenteil? Wer weiß das Gegenteil?
Also ich finde es ziemlich geil, wenn man auf Delfinen reiten kann, ja?
Mit alten Unterhosen. Oh nee, bevor du jetzt mit irgendwelchen Delfinen-Sex-Gedanken anfängst.
Ja, und ich Unterhosen weiß, wieder.
Ja, was da bei dir in dem Kopf immer vorgeht, glaube ich.
12 saß ich hier und dachte, das ist ein super Bild, das bringe ich nachher. Und was war hier? Nix, keiner hat verstanden.
Nee, es hat wirklich keiner verstanden. Also ganz, ganz, also es ist, ich habe jetzt auch echt schlimme Bilder im Kopf. Aber
ich hab's verstanden, ich finde es nur sehr krank.
Das ist was anderes.
Ja.
Nochmal.
Gut. Ja, super, dann danke ich euch, dass ihr zu Gast wart. Sebastian, ich hoffe, du machst auch irgendwann andermal wieder mit und bist jetzt nicht stinksauer, weil wir deine Spider-Man-Meinung nicht geteilt haben.
Das ist, ich schwimme halt eben nicht so in dem Fluss mit wie ihr. Ein Freigeist.
Genau, und wir sind widerliche Opportunisten.
Absolut.
Alles klar. Ich danke euch beiden, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Gerne. Tschüss.
Tschüss. Amazing Spider-Man 2.